SWR 2 Lesenswert Magazin.
Die Bestenliste hat beim SWR eine lange Tradition. Jeden Monat wählen 30 Kritiker die 10 ihrer Meinung nach besten Bücher des Monats aus, ganz unabhängig von dem, was auf den aktuellen Bestsellerlisten steht. Diesen Sommer gibt es nun auch zum ersten Mal eine SWR-Kinderbestenliste der beliebtesten Kinder- und Jugendbücher. Und über die haben natürlich die kompetentesten Kritiker entschieden, nämlich die Kinder selbst. Bei den SWR-Sommerfestivals 2018 und 19 in Mainz und Stuttgart wurden Kinder gebeten, die Titel ihrer Lieblingsbücher auf eine Postkarte zu schreiben und die mit einem Luftballon in den Himmel zu schicken. Über 1600 Kinder haben da mitgemacht. Die Finder der Karten konnten sie dann an den SWR zurückschicken. Zu gewinnen gab es nicht nur Bücher, Gutscheine, sondern die Angaben der Kinder auf den über 300 zurückgeschickten Karten waren auch Grundlage für die Erstellung der SWR-Kinderbestenliste. Die liegt jetzt vor und wir wollen über die Top-Titel sprechen. Dazu begrüße ich Christine Kranz, Referentin für Leseförderung bei der Stiftung Lesen. Herzlich willkommen, Frau Kranz.
Hallo.
Frau Kranz, beim ersten Blick auf die Liste, da sieht man, echte Klassiker und neuere Bücher sind ganz gut gemischt. Pippi Langstrumpf von Astrid Lindgren auf Platz 4 zum Beispiel. Platz 9 teilen sich unter anderem Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer von Michael Ende und Die kleine Raupe Nimmersatt von Eric Carle. Aber es ist auch Peppa Pig oder auf Deutsch Peppa Wutz dabei. Also ziemlich gut gemischt, oder?
Ja, das ist eigentlich ganz klar, weil hier sehen wir die Medienvorlieben der Kinder abgebildet. Das sind einmal die klassischen Bilderbücher, die sind oft auch vererbt, also Leseliebe wird vererbt. Und wenn die Eltern schon gerne die kleine Raupe Nimmersatt gehört haben, dann mögen das die Kinder in aller Regel auch. Aber es wird natürlich auch beeinflusst von dem, was die zum Beispiel im Kinderfernsehen gucken. Die Figuren kennen sie und über die mögen sie dann auch gerne was lesen oder hören.
Auf Platz 1 der Kinderbestenliste Gregs Tagebuch des Amerikaners Jeff Kinney. Das ist eine ganze Reihe. Die ersten Bände sind 2008 auf Deutsch erschienen. 13 Bücher sind es, glaube ich, inzwischen. Hat Sie dieser erste Platz überrascht?
Überhaupt nicht. Das ist ja ein relativ neues Genre, der sogenannte Comic-Roman. Das ist ja ein Mix aus einem Comic und einer Geschichte, also mit einem ungefähr gleichen Text- und Bildanteil. Und das hat eingeschlagen wie eine Bombe, einer der größten Erfolge auf dem Buchmarkt. Und seitdem gibt es unzählige neue Comic-Roman-Reihen. Aber Greg ist nach wie vor der Platzhirsch und ganz, ganz viele Kinder haben mit ihm auch angefangen zu lesen.
Was macht ihn denn diesen Greg als Figur so beliebt?
Also vor allen Dingen Jungs können sich mit dem super identifizieren. Natürlich lesen den auch viele Mädchen, aber vor allen Dingen Jungs mögen diesen sogenannten Lucky Loser. Also das ist eigentlich ein sympathischer Anti-Held, der stolpert von einem Fettnäpfchen ins nächste und erlebt ständige Katastrophen und kleine Missgeschicke. Aber er nimmt das alles mit Humor, er hat Freunde und irgendwie geht es auch immer halbwegs gut aus. Und die Kinder, die mögen das, sie finden das auch lustig und sie denken immer, naja, ganz so schlimm ist es bei mir vielleicht doch nicht.
Und es gibt inzwischen auch schon Kinofilme mit Greg, sehr erfolgreich.
Ja, hat mich gewundert, ne, dass man einen Comicroman verfilmen kann, aber es ist sehr erfolgreich verfilmt worden. Und wir sehen ja jetzt ganz oft auch bei all diesen Büchern hier diesen Medienverbund. Das sind ganz oft Filme, die auf Kinderbüchern basieren oder Bilderbücher und Kinderbücher, die Filmthemen aufgreifen. Also wir gehen da so ein bisschen crossmedial inzwischen vor.
Erfolgreiche Reihen auch auf Platz 2, Harry Potter von Joanne K. Rowling und Conny von Liane Schneider. Harry Potter wurde ja vor 20 Jahren zu einem weltweiten Buchwunder. Bis heute rund 500 Millionen Bücher der 7 Bände verkauft, davon in Deutschland allein über 33 Millionen. Wo liegt das große Erfolgsgeheimnis von Harry Potter?
Das war das richtige Buch zur richtigen Zeit. Ich glaube, dass die Kinder nicht nur problemorientierte Bücher, wie man sie so in den 90ern Jahren hatte, wo also viele Kinder- und Jugendthemen Probleme thematisiert wurden, die wollten auch mal wieder was Fantastisches. Die wollten mal in fremde Welten abdriften, die wollten sich vorstellen können, alles ist möglich, auch wenn man ganz schlechte Startbedingungen hat. Und dann hat man natürlich für jeden eine Identifikationsfigur. Es gibt so viele verschiedene Figuren, allein schon Hermine oder Ron als Freunde von Harry, die ganz anders sind als er. Und jedes Kind findet sich da irgendwo wieder und kann träumen mit Harry Potter.
Und die Verfilmungen von Harry Potter, die haben den Buchverkauf auch noch mal beflügelt, nehme ich an?
Absolut, viele Kinder können da gar nicht trennen. Haben Sie das jetzt im Film gesehen oder haben Sie das wirklich im Buch gelesen? Weil die Bücher sind ja auch sehr dick, zum Beispiel für schwache Leser eine echte Herausforderung. Aber die Filme haben ja total eingeschlagen und waren auch wirklich gut besetzt und gut gemacht und sehr spannend und werden jetzt auch immer wiederholt im Fernsehen. Und dadurch bleibt Harry Potter auch weiterhin sehr präsent bei der Zielgruppe. Und man muss noch dazu sagen, Erwachsene lesen den auch.
Ja, absolut, genau. Conny von Liane Schneider, die ist schon sehr vielen Eltern auch begegnet, auch mir, als Buch, Hörbuch, als Zeichentrickfilm. Da sind wir noch so bei den jüngeren Kindern ab 3. Keine Magie, keine Zauberei, sondern Alltagsepisoden.
Die ganz Kleinen, die wollen ihren eigenen Alltag abgebildet sehen. Das ist bei Conny so, die ist ja praktisch gestartet mit den Pixie-Büchern für die ganz Kleinen. Und das ist zum Beispiel auch bei Bobo Siebenschläfer so, wo wirklich in Echtzeit einfach nur Bobo nimmt einen Apfel, Bobo beißt in den Apfel. Also das, was die Kinder kennen, wird abgebildet. Und genauso ist es bei Conny, die alles durchlebt, was die Altersgruppe auch im Alltag erfährt.
Die 3 Fragezeichen kenne ich auch noch aus meiner eigenen Kindheit. Die sind auf Platz 3 gelandet. Die deutschen Sprecher lesen ja heute noch vor Erwachsenen in den ausverkauften Stadien.
Nach 50 Jahren.
Ja, unglaublich. Die sind mit ihren Figuren nicht gealtert. Die Stimmen klingen immer noch ziemlich jung. Dann haben wir noch die Schule der magischen Tiere von Margit Auer auf Platz 5. Ein neuerer Titel, erste Band 2013 erschienen. 10 Bände gibt es mittlerweile. Sprechende Tiere als beste Freunde der Kinder. Auch ein großer Erfolg.
Absolut großer Erfolg und wird ja auch noch fortgesetzt, die Reihe. Und da ist, glaube ich, das Erfolgsgeheimnis auch wieder ganz viele verschiedene Kinder in einer Schulklasse. Die Schulklasse hat eine ganz besondere Lehrerin und diese Lehrerin und ein befreundeter Tierhändler ermöglichen es in jedem Band einem weiteren Kind ein magisches, sprechendes Tier zu bekommen, was genau zu ihm passt. Und nur das Kind und die Lehrerin wissen, dass das lebendige Tiere sind, die sprechen können. Für alle anderen sind das Stofftiere. Und diese Vorstellung, dass das möglich wäre, weil es ja im ganz normalen Alltag anfängt und dann eben magisch weitergeht, ist für viele Kinder absolut faszinierend.
Dann ist natürlich Axel Scheffler dabei mit seinem Gryffalo, Bobo Siebenschläfer haben wir schon erwähnt und Astrid Lindgren mit Pippi Langstrumpf. Meine Tochter ist erst 3, aber Pippi Langstrumpf ist schon jetzt ihre größte Heldin. Sie lebt alleine in der Villa Kunterbunt, hat einen Koffer voller Gold und ist so stark, dass sie ihr Pferd hochheben kann. Eine geniale und zeitlose Figur, oder?
Absolut. Also für Jungs und Mädchen absolut, weil Pippi ist also eine der wenigen Heldinnen, die auch dann später von den Jungs vollkommen problemlos akzeptiert wird, weil sie ja sich alles traut, weil sie mutig ist, weil sie frech ist, weil sie unangepasst ist. Und dadurch ist sie ein zeitloses Rollenmodell, auch denke ich mal für Mädchen. Die darf alles, die kann alles, die traut sich alles zu.
Wir haben jetzt schon über einige Aspekte gesprochen, aber nochmal so generell, was brauchen gute Geschichten für Kinder? Worauf springen Kinder vor allem an?
Auf Witz und Spannung. Also ich würde, wenn ich es auf diesen Nenner bringen müsste, also Witz und Spannung sind sehr wichtig. Das Buch muss auch spannend losgehen und gerne darf es zumindest am Anfang im Alltag der Kinder verankert sein. Also es muss nicht in einer fantastischen Welt beginnen, es kann gerne im Hier und Heute beginnen und sich dann fantastisch entwickeln. Aber allgemein kann man sagen, es gibt nicht das gute Buch, sondern es gibt ein Buch, was ein Kind zu einer ganz bestimmten Zeit abholt. Das muss genau das Buch sein, was jetzt passt. Und deswegen ist vielleicht das Lieblingsbuch des einen Kindes für das andere Kind überhaupt gar nicht geeignet.
Und es muss vom Alter auch immer stimmen. Also gleichaltrig oder ein bisschen älter können die Helden sein, oder?
Ja, weil das ist, was einen interessiert, ne? Was die Zielgruppe gerade so macht. Also Kinder, die jetzt so 5 Jahre alt sind, die lesen gern was über Kinder, die gerade in die Schule kommen. Oder 13-Jährige, da ist dann die erste Liebe natürlich schon ein Thema. Und wenn das dann 15-Jährige Heldinnen und Helden sind mit der ersten großen Liebe, dann ist das natürlich toll.
Auch als Erwachsenenleser identifiziert man sich ja gern und oft mit den Figuren. Das ist dann immer schon so ein intensiveres Lesen, wenn man mit der Figur so richtig mitfühlen kann. Aber ich glaube, das ist für Kinder ja besonders wichtig, auch dieser Identifikationsaspekt, oder?
Hey, absolut. Also auch gerade, dass die auch Probleme haben, die Kinder. Also da, wie gesagt, Witz und Spannung sehr wichtig, aber schon auch das Gefühl, die nehmen mich ernst. Und das haben wir ja schon seit Erich Kästner, nehmen wir mal das fliegende Klassenzimmer, wo wir ganz, ganz viele verschiedene Typen hatten und jedes Kind hatte die Möglichkeit, sich im Dicken, im Dünnen, im Schlauen, im nicht ganz so Schlauen, in der starken Figur wiederzufinden. Und das ist wirklich das Geheimnis. Ne? Deswegen ist auch immer gut, wenn man mehrere Figuren als Helden einer Geschichte hat, weil vielleicht die eigentliche Hauptfigur gar nicht unbedingt zum Leser passt, sondern vielleicht eine der Nebenfiguren.
Jetzt gibt es eben diese zeitlosen Klassiker wie Pippi Langstrumpf oder Jim Knopf auch. Was wären denn aktuelle Themen, die heute in Kinder- und Jugendbüchern verhandelt werden, die vielleicht auch neu sind?
Also Fantasy läuft und läuft und gerne auch in Verbindung eben mit Schule. Schule und Fantasy wird sehr, sehr gerne verbunden, magische Internate. Wir haben zum Beispiel die Woodwalkers, das ist praktisch sowas wie die Schule der magischen Tiere, aber für Ältere. Da kann sich jedes Kind, jeder Jugendliche in ein Tier verwandeln. Ansonsten ist es so ein bisschen das Harry-Potter-Prinzip, die gehen auf ein Internat gemeinsam. Und da gibt es durchaus auch gravierende Probleme, die hassen sich teilweise, die gehen ganz übel gegeneinander vor mit Intrigen, allem Möglichen. Was Kinder in dem Alter auch erleben, auch Mobbing ist zum Beispiel ein ganz großes Thema im Kinderbuch im Moment, ne? Und zwar quer durch die Altersgruppen. Der darf nicht mitspielen, der passt uns nicht, der kommt von woanders her. Also Vielfalt und der Umgang damit ist im Moment auch ein ganz großes, wichtiges Thema.
Und ich kann mir denken, auch neuere Familienmodelle, alleinerziehende Eltern, Patchwork-Familien, spielt sowas inzwischen auch in den Büchern eine Rolle?
Eine ganz große Rolle spielt das, weil das ist ja das, was die Kinder erleben, ne? Dass also Kinder nur mit der Mutter oder nur mit dem Vater oder mit zwei Müttern, mit zwei Vätern bei der Oma oder so aufwachsen, ne? Und lustigerweise ein ganz großes Thema sind Großeltern. Also wir haben unendlich viele Bücher über Großeltern und Enkel, die sich oft besser verstehen als die Kinder mit ihren Eltern.
Da sieht man, wie wichtig die Großeltern heute auf einmal wieder geworden sind.
Ja, die sind vielleicht ein bisschen gelassener im Umgang als die Eltern, die halt noch voll im beruflichen Stress oft auch sind. Und ich kann darüber nur spekulieren, aber es ist jedenfalls auffällig, die Häufung der Titel.
Es ist bekannt, wie gut und wichtig Lesen nicht nur für die sprachliche Entwicklung von Kindern ist, sondern auch für natürlich ganz viele kognitive Fähigkeiten, für die Konzentration. Jetzt haben wir eine riesige digitale Konkurrenz inzwischen. Es gibt ein großes Angebot auf Plattformen wie YouTube, aber auch bei den Streaming-Anbietern wie Netflix. Das bewegte Bild hatte immer schon eine große Anziehungskraft auch auf die Kinder. Wie kann man sie trotzdem noch für das gute alte gedruckte Buch am besten begeistern?
Also mir ist ja wichtig, dass der Medienmix da ist und auch genutzt wird, ne? Aber man muss ganz klar sagen, dass die bewegten Bilder halt eines nicht ermöglichen oder nicht in diesem Maße ermöglichen, sich nämlich Bilder im Kopf zu machen, weil die Bilder sind ja schon fertig. Das heißt, diese Fähigkeit, die wird geschult über Vorlesen zum Beispiel. Und damit sollte man ganz früh anfangen. Wie gesagt, der Bobo eignet sich ja schon für Kinder unter zwei. Mein kleiner Enkel liebt Bobo, der ist gerade anderthalb. Und viel vorlesen und mindestens bis zum Ende der Grundschule. Und ganz wichtig auch der gemeinsame Gang in die Bibliothek und die Kinder völlig frei wählen lassen und nicht nur die Bücher mitnehmen, die man selber schön findet. Auch ganz, ganz wichtig.
Und viel vorlesen heißt doch wahrscheinlich jeden Tag, oder? Und am besten vorm Einschlafen?
Super. Das hat bei meinen Kindern hervorragend geklappt, dieses abendliche Ritual. Das muss gar nicht lang sein, aber wenn es nicht jeden Abend geht, aber vielleicht jeden zweiten Abend 10 Minuten vorlesen und dann kann man zum Beispiel auch längere, schwierigere Bücher schon bewältigen, die für die Kinder viel spannender sind als jetzt zum Beispiel ein Erstleserbuch, was sie schon selber lesen können. Da kann man also zum Beispiel schon Jim Knopf vorlesen, wenn die selber erst ein Buch mit 5 Sätzen lesen können, ne? Also vorlesen ist immer noch ein bisschen komplexer, anspruchsvoller und fordert und fördert die Kinder gleichzeitig.
Vielen Dank, Christine Kranz, Referentin für Leseförderung bei der Stiftung Lesen. Die SWR-Kinderbestenliste können Sie natürlich auch online abrufen auf unserer Webseite swr2.de.